Also stell dir mal vor, du lebst mitten im antiken Rom.
Mhm.
Und wir reden hier jetzt nicht von der Perspektive eines mächtigen Kaisers in seinem riesigen Palast.
Oder von irgendeinem siegreichen General.
Genau, eben nicht. Sondern du bist Teil einer winzigen, völlig missverstandenen Minderheit am absoluten unteren Rand der Gesellschaft.
Eine ziemlich ungemütliche Position damals.
Absolut. Eine Gruppe, die plötzlich herausfinden muss, wie man mit alltäglichem Hass umgeht. Mit, naja, völlig ruinösen Steuern und, seltsamerweise, mit extrem absurden internen Streitereien über das Abendessen.
Ja, das Essensthema war riesig.
Und genau diese vergessene Perspektive schauen wir uns in unserer heutigen Analyse mal ganz detailliert an. Wir durchleuchten dafür die Aufzeichnungen von Dr. Craig Keener.
Um genau zu sein, ist das sein akademisches Skript zur 13. Vorlesung über den Römerbrief.
Richtig, das umfasst so die Kapitel 12, Vers 14 bis 14,1.
Und unser Ziel ist es heute, herauszufinden, wie diese antiken Überlebensstrategien uns eigentlich überraschend moderne Lektionen liefern können, also über Konfliktlösung und radikale Empathie.
Aber bevor wir uns die Mechanismen dieser Gesellschaft genauer ansehen, musst du kurz den historischen Rahmen abstecken, oder?
Ja, genau. Das ist extrem wichtig für dich, wenn du das jetzt hörst. Wir bewegen uns hier durch ein Dokument, das hochgradig theologische und politische Themen berührt.
Von der Unterordnung unter einen korrupten Staat bis zur Feindesliebe.
Richtig. Und wir müssen hier ganz klarstellen, dass wir in dieser Analyse weder eine religiöse noch eine politische Seite ergreifen.
Absolut nicht, nein.
Unsere Aufgabe ist es wirklich nur, die historischen Fakten und die philosophischen Konzepte aus dieser Quelle rein analytisch aufzuarbeiten. Wir wollen einfach die innere Logik dieser Menschen damals verstehen.
Ja, und das ist ein entscheidender Punkt. Denn die Strategien, die diese frühe Minderheit da entwickelt hat, um in dieser feindseligen Umgebung nicht komplett zermalmt zu werden, die werfen ein faszinierendes Licht auf unseren heutigen Umgang mit Polarisierung.
Das stimmt, ja.
Wir fangen mal direkt bei der extremsten sozialen Herausforderung an, die das Skript behandelt. Dem Umgang mit Menschen, die dir ganz offen schaden wollen.
Die Praxis der Feindesliebe?
Genau. Und das war damals ja eine völlig kontraintuitive, fast schon selbstmörderische Idee, oder?
Absolut. Um die Tragweite davon zu verstehen, müssen wir uns ansehen, was die intellektuelle Elite Roms zu dieser Zeit überhaupt gelehrt hat.
Also die Stoa.
Richtig. Die stoische Philosophie war extrem populär. Und deren Umgang mit Feindseligkeit basierte auf einer strikten Trennung der Kontrollbereiche.
Okay. Wie genau meinst du das?
Ein Stoiker würde dir sagen, also, du kannst nicht kontrollieren, dass jemand dich beleidigt oder ausraubt. Das liegt nicht in deiner Macht.
Macht Sinn.
Du kannst nur deine innere Reaktion darauf kontrollieren. Das große Ziel war die sogenannte Apatheia, also diese völlige emotionale Unerschütterlichkeit.
Okay.
Wenn dich jemand schlägt, leistest du keinen emotionalen Widerstand, weil du dem Angreifer einfach nicht die Macht über deinen Seelenfrieden geben willst.
Das ist quasi die antike Version von dieser lass es einfach an dir abperlen Mentalität.
Genau.
Man baut sich so eine innere Festung. Aber Paulus und im Hintergrund natürlich auch die Lehren von Jesus, die fordern hier einen radikalen Bruch mit diesem natürlichen Schutzmechanismus.
Einen sehr radikalen Bruch.
Das Skript zeigt, dass es eben nicht reichte, sich nur innerlich zu distanzieren oder, naja, auf Rache zu verzichten. Die Anweisung lautete echt, du sollst den Feind aktiv segnen.
Das ist der Wechsel von so einer reinen defensiven Schutzhaltung zu einer offensiven Handlung.
Ja.
Du ignorierst die Feindschaft nicht einfach, sondern du greifst sie aktiv mit Wohlwollen an. Du bittest um das Wohlergehen der Person, die eigentlich aktiv versucht, dein Leben zu zerstören.
Wahnsinn. Um das mal aus der Theorie in die Praxis zu holen, liefert Dr. Keener in seinem Skript ein paar extrem persönliche Einblicke. Die haben mich echt zum Nachdenken gebracht.
Ja, die Beispiele sind stark.
Er erzählt zuerst, wie er im Internet von radikalen Kritikern massiv angegriffen wurde. Und er sagt, naja, das fiel ihm gar nicht so schwer, da wohlwollend zu bleiben.
Weil er die intellektuelle Distanz hatte, ne?
Genau, es war halt nur online. Aber dann bricht er dieses saubere Bild auf. Er erzählt von einer Situation im Norden Nigerias. Das war in den späten 90ern.
Mhm.
Freunde von ihm wurden in einer Kirche von Extremisten belagert. 3 Tage lang. Komplett ohne Wasser. Und da lag sogar eine Leiche direkt mit im Raum.
eine unvorstellbare Situation.
Total. Und China beschreibt extrem ehrlich, wie er in dem Moment völlig an diesem Konzept der Feindesliebe gescheitert ist.
Ja, verständlicherweise.
Er war voller Hass, er saß in den USA und wollte einfach nur Gerechtigkeit und Strafe für diese Angreifer.
Und dieser Moment der Ehrlichkeit in der Quelle ist so essentiell. Er zeigt die psychologische Überforderung, die diese antike Forderung eigentlich auslöst. Chinas eigene Reaktion ist ja das völlig normale menschliche Gerechtigkeitsempfinden.
Eben.
Aber der Bruch entsteht dann, als er von seinem Studenten Sandy Agung erzählt.
Ja, das hat mich echt erwischt.
Dessen eigene Familie war bei einem ähnlichen Angriff vermutlich getötet worden. Sein Cousin war definitiv ein Opfer.
Mhm.
Und während China innerlich nach Vergeltung schrie, betete dieser Student, der nicht mal wusste, ob seine Frau noch lebte, betete der völlig ernsthaft dafür, dass Gott diesen Mördern vergeben möge.
Unglaublich.
Ja, er betete, dass ihnen Liebe gezeigt wird, weil sie sonst ohne Hoffnung seien.
Das ist ein so radikaler Bruch mit unserem Verständnis von Gerechtigkeit. China schreibt ja selbst, wie sehr ihn das dann beschämt hat.
Ja.
Und die Quelle legt direkt noch ein Beispiel nach, das diese Mechanik verdeutlicht. Chinas Frau war als Flüchtling in einem Kriegsgebiet unterwegs.
Genau.
Sie wurde gezwungen, für den Widerstand zu überletzen. Da wurde ein mutmaßlicher Spion reingebracht, schwer misshandelt und blutend in der Ecke liegen gelassen.
Weil er keine Infos hatte, ja.
Richtig. Und anstatt den Typen jetzt zu ignorieren, der arbeitete ja immerhin für die Leute, die sie vertrieben hatten, teilte sie ja extrem knappes Flüchtlingsessen mit ihm.
Und daraus entstand dann tatsächlich eine Freundschaft, laut der Quelle.
Ja, und das Skript zitiert hier eine alte Metapher aus den Sprüchen, man sammelt dem Feind quasi feurige Kohlen aufs Haupt, indem man ihn füttert.
Diese Metapher der feurigen Kohlen, die ist historisch gesehen sehr vielschichtig. Manche Ausleger dachten früher, es ginge darum, die Strafe Gottes für den Feind noch irgendwie zu vergrößern.
Also so nach dem Motto, ich bin jetzt extra nett, damit Gott ihn noch härter bestraft?
Genau, aber China stellt klar, dass der historische Kontext ein ganz anderer ist. Es gab da zum Beispiel ein altägyptisches Ritual.
Aha.
Da trug man tatsächlich brennende Kohlen auf dem Kopf als Zeichen tiefer Reue. Die Logik, die Paulus hier also anwendet, zielt voll auf Transformation ab.
Okay. Moment, da muss ich einfach mal einhaken.
Ja.
Wenn wir das jetzt auf unsere Lebensrealität heute übertragen,
ja.
Das ist doch, als würde ein Internet-Troll meine Adresse rausfinden, mich bedrohen, meinen Ruf ruinieren. Und meine Reaktion ist nicht der Gang zum Anwalt, sondern ich schicke dem einen teuren Präsentkorb nach Hause.
Ein gewagter Vergleich, aber ja.
Das klingt in meinen Ohren extrem nach Schwäche. Signalisiert man damit nicht völlige Wehrlosigkeit? Lädt man Raubtiere damit nicht geradezu ein, einen komplett auszunehmen?
Ja, und dieser Einwand ist absolut zentral. Exakt diesen Vorwurf musste sich die frühe christliche Minderheit in Rom ja auch ständig anhören.
Klar.
Für einen Römer war Ehre, also die sogenannte Dignitas, einfach alles. Wer einen Angriff auf seine Ehre nicht rächte, verlor sofort seinen sozialen Status.
Du warst dann unten durch.
Genau. Aber die psychologische Strategie, die Paulus hier entwirft, die setzt an einem ganz anderen Hebel an. Er argumentiert nicht aus einer Position der Schwäche, sondern er will den automatisierten Kreislauf der Gewalt durchbrechen.
Okay.
Wenn du auf einen Schlag mit einem Gegenschlag reagierst, bist du gezwungen, nach den Regeln deines Angreifers zu spielen. Du wirst Teil von so einer endlosen Eskalationsspirale.
Verstehe. Das heißt also, indem ich den Vergeltungswunsch an eine höhere Instanz, also in dem Fall Gott, delegiere, nehme ich mir selbst den Druck, mein Ego verteidigen zu müssen.
Völlig richtig. Es ist im Grunde eine asymmetrische Kriegsführung für den Frieden. Du versuchst, den Feind in seiner Existenz als Feind zu vernichten, indem du ihn durch radikales Wohlwollen zu einem Freund machst.
Krass formuliert.
Ja, du zwingst ihn, aus seiner feindseligen Rolle herauszutreten, weil sein Angriff einfach komplett ins Leere läuft und stattdessen mit Fürsorge beantwortet wird.
Okay, das leuchtet auf einer so interpersönlichen Ebene ein. Aber ich hänge hier gerade fest, wenn wir das mal auf die nächste Ebene heben, wenn wir persönliche Feinde lieben sollen, wie verhält sich diese Minderheit dann gegenüber dem ultimativen systemischen Gegner? In Rom reden wir hier von einer korrupten, übermächtigen und extrem unterdrückenden Staatsmacht.
Das ist Römer 13, die berühmte Passage über die Unterordnung unter den Staat.
Genau.
Er später Christen verbrennen ließ, er stand noch unter dem mäßigenden Einfluss von Seneca und Burrus.
Das war so der intellektuelle Puffer.
Richtig. Die staatliche Ordnung funktionierte oberflächlich betrachtet, aber für die jüdische und christliche Minderheit war die Situation trotzdem extrem prekär.
Ja, total.
Erst wenige Jahre zuvor, so um 49 nach Christus, hatte Kaiser Claudius alle Juden aus Rom vertreiben lassen, weil es Unruhen gab.
Sie saßen also buchstäblich auf einem Pulverfass. Die wussten genau, der kleinste Funke politischer Rebellion könnte den nächsten Massenrauswurf bedeuten.
Ganz genau.
Und dieser Staat war ja keineswegs fair. Die Quelle beschreibt das sehr nüchtern. Das römische Rechtssystem kannte keine Gleichheit vor dem Gesetz. Die Gerichte favorisierten ganz offen die Aristokratie, die Patrizier.
Ein einfacher Tagelöhner hatte da praktisch keine Chance.
Null Chance, einen Reichen auf dem Rechtsweg irgendwie zur Verantwortung zu ziehen. Und dazu kommt die absolute Brutalität der Machtausübung. Das Kreuz, was heute so ein religiöses Symbol ist, war damals die grausamste Erinnerung daran, was Rom mit Rebellen macht.
Richtig. Aber demgegenüber stand eben auch das, was wir heute die Pax Romana nennen. Rom bot eine Infrastruktur, die es in der antiken Welt so noch nie gegeben hatte.
Straßen, Handel und so weiter?
Ja, befestigte Straßen machten das Reisen sicher. Es gab ein funktionierendes Handelssystem über ganze Kontinente. Und das Militär unterdrückte zwar Völker, verhinderte aber auch, dass lokale Kriegsscheren das Land in ständige Anarchie stürzten.
Aber das alles war natürlich nicht umsonst. Dieses riesige System brauchte Geld.
Und damit sind wir beim Lieblingsthema aller Zeiten, Steuern.
Genau. Dr. Kiener dröselt diese römische Steuerlast in seinem Skript sehr genau auf. Es gab die Grundsteuer von etwa 1%. Dann lokale Steuern, Zölle an den Stadttoren, die sogenannten Portoria.
Mhm.
Aber das wirkliche Problem war das Tributum Capitis, die Kopfsteuer. Kannst du mal erklären, warum genau die für so viel böses Blut sorgte?
Also eine Kopfsteuer ist ja eine Pauschalsteuer. Jeder zahlt exakt den gleichen Betrag, völlig unabhängig von seinem Einkommen.
Okay, das ist hart.
Ja, für einen reichen Senator war diese Summe ein Witz. Völlig irrelevant. Aber für einen Tagelöhner oder einen Kleinbauern bedeutete sie, dass er einen massiven Teil seines Geldes abgeben musste, das er eigentlich zum Überleben brauchte.
Sie war also ökonomisch extrem regressiv.
Absolut, und trieb viele direkt in den Ruin.
Und hier entsteht dann der moralische Konflikt für die frühen Christen. Ich nenne das mal das Problem der nicht aufschlüsselbaren Quittung.
Guter Begriff.
Der einfache Arbeiter zahlt seine drückende Kopfsteuer. Ein Teil dieses Geldes fließt tatsächlich in die Via Appia, also in die Straßen. Aber ein anderer Teil finanziert genau die Legionen, die sein Volk vielleicht unterdrücken.
Und der schlimmste Teil für die Monotheisten?
Genau, ein Teil floss direkt in den Bau von gigantischen Tempeln für Jupiter oder Mars. Und man konnte dem Steuereintreiber ja schlecht sagen, hier sind meine Sesterzen für die Schlaglöcher, aber den Teil für den Götzentempel behaltet ihr bitte.
Das ging leider nicht, nein.
Man musste das ganze korrupte Paket finanzieren. Und Paulus sagt hier laut der Quelle eben nicht, verweigert die Zahlung. Er sagt, zahlt eure Steuern und ordnet euch unter.
Weil der Kollaps des Staates, also die reine Anarchie, damals in der antiken Philosophie und auch für Paulus immer als das noch größere Übel angesehen wurde.
Okay.
Der Staat, so korrupt er im Detail auch war, hielt das völlige Chaos auf. Die Anweisung zur Unterordnung ist eine pragmatische Überlebensstrategie für die Gemeinschaft, um nicht als Rebellen einfach vernichtet zu werden.
Aber rechtfertigt er damit nicht jede Form von Diktatur? Wenn man das so liest, klingt das echt wie ein Blankoscheck für Tyrannen. Nach dem Motto, egal wie böse der Herrscher ist, Gott hat ihn eingesetzt, also haltet den Mund und zahlt.
Ja, und dieser Text wurde in der Geschichte tatsächlich extrem oft genau so missbraucht. Aber Kähner stellt in seiner Analyse sehr klar, dass das eine völlige Fehlinterpretation des Kontextes ist.
Ah, okay.
Paulus schreibt hier über den Normalzustand einer Regierung, die eine grundlegende Ordnung aufrechterhält. Der schreibt da kein staatsrechtliches Traktat für alle Extreme der Menschheitsgeschichte.
Verstehe.
Die Quelle verweist explizit darauf, dass dieser Gehorsam genau da endet, wo der Staat verlangt, aktiv Böses zu tun. Kähner bringt da Dietrich Bonhoeffer ins Spiel.
Der sich ja am Widerstand gegen die Nazis beteiligt hat.
Genau. Oder Gläubige, die sich gegen die Schreckensherrschaft von Idi Amin in Uganda gestellt haben. Wenn der Staat zur reinen Vernichtungsmaschine wird, ist ziviler Ungehorsam die absolut logische Konsequenz.
Aber im Rom der frühen 50er Jahre ging es eben noch um das Aushalten dieser Spannung.
Richtig.
Und das ist eigentlich ein perfekter Übergang zu dem nächsten Konzept. Wir reden über drückende Steuerschulden. Und dann macht der Text einen genialen rhetorischen Schwenk.
Mhm.
Hin zu einer Schuld, die wir alle haben, die wir aber laut Paulus niemals abbezahlen können. Er sagt, bleibt niemandem etwas schuldig, außer der Liebe zueinander.
Und um die Wucht von diesem Satz zu spüren, müssen wir uns die Realität der Schulden in der Antike ansehen. Kredite waren damals nicht durch Verbraucherschutz reguliert wie heute.
Das kann ich mir vorstellen.
Wenn du als römischer Kleinbauer eine schlechte Ernte hattest, musstest du dir Geld leihen. Der normale Zinssatz lag so bei 12%.
Schon nicht ohne.
Aber in Krisenzeiten, das belegt das Skript sehr deutlich, explodierten diese Raten völlig. Kehner zitiert da historische Aufzeichnungen, wo Gläubiger von verzweifelten Schuldnern bis zu 50% Zinsen verlangten.
50%? Wahnsinn. Und wenn du nicht zahlen konntest, gab's ja keine Privatinsolvenz.
Nein, du wurdest einfach versklavt.
Deine Kinder wurden verkauft. Schulden waren eine existenzielle Bedrohung, quasi das Ende deiner Freiheit.
Und genau vor diesem Hintergrund, also dieser ständigen Panik vor dem Bankrott, positioniert Paulus diese eine völlig andere Art von Schuld. Er nimmt dieses bedrohliche Wort und dreht es komplett um.
Ja.
Die Verpflichtung, den Mitmenschen zu lieben, ist die einzige Schuld, die du in deinem Leben akzeptieren sollst.
Und er geht noch weiter und sagt, dass diese Liebe das gesamte Gesetz erfüllt. Dr. Kiener bringt hier im Skript eine richtig brillante historische Parallele.
Die Geschichte von Hillel.
Genau. Ein hochverehrter jüdischer Gelehrter. Ein Mann trat an ihn heran und wollte ihn provozieren. Er verlangte, dass Hillel ihm die gesamte Tora, also all die Hunderten von Geboten, beibringt, aber nur in der Zeit, in der Hillel auf einem Bein stehen kann.
Was natürlich eine völlig unmögliche Aufgabe ist, wenn man die Komplexität dieser Vorschriften bedenkt.
Richtig.
Aber Hillels Antwort, während er da auf einem Bein balancierte, ging in die Geschichte ein. Er sagte, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist die ganze Tora. Alles andere ist nur Kommentar. Geh und lerne es.
Das ist quasi die antike Formulierung der goldenen Regel. Und Paulus nutzt exakt diese Logik. Die Liebe zum Nächsten macht Gesetze gegen Mord oder Diebstahl eigentlich überflüssig.
Weil niemand aus Liebe so etwas antun würde, ja?
Ich stelle mir das so vor, Liebe ist hier wie eine kosmische Kreditkarte, die du jeden Tag benutzt, die du aber niemals ausgleichen kannst.
Gutes Bild.
Egal wie großzügig du heute warst, morgen früh stehst du wieder mit derselben Verpflichtung auf. Aber im Gegensatz zu diesen 50% Krediten Roms ist diese Schuld der Klebstoff, der die Gesellschaft zusammenhält.
Es ist eine Verpflichtung, die dich nicht erdrückt, sondern die verbindet.
Ja, genau. Aber all das, das Ertragen von Feinden, das Zahlen ungerechter Steuern, das erfordert ja extrem viel Geduld und Resilienz.
Mhm.
Und das steht in einem echt krassen Widerspruch zu dem extremen Zeitdruck, den das Skript direkt im Anschluss aufbaut. Paulus wechselt plötzlich in eine fast panische Dringlichkeit. Er redet vom Schlafen und Aufwachen. Die Nacht ist vorbei, der Tag ist nah. Woher kommt dieser Stress plötzlich?
Wir stoßen hier auf das, was Theologen als die Naherwartung bezeichnen.
Okay.
Die frühen Christen lebten in dem absoluten Bewusstsein, dass die Weltgeschichte bald zu einem Abschluss kommt.
Mhm.
Sie erwarteten das Ende des gegenwärtigen Zeitalters in sehr naher Zukunft.
Verstehe.
Die Metapher des Schlafens war in der antiken Welt ein typisches Bild für moralische Gleichgültigkeit. Für dieses Mitschwimmen mit dem Strom. Paulus warnt die Gemeinde, die Zeit des ethischen Schlafes, der Exzesse und Streitereien ist abgelaufen. Der Tag bricht an.
Und als Weckruf fordert er sie dann auf, die Schlafanzüge auszuziehen und stattdessen die Waffen des Lichts anzulegen.
Genau.
Und an diesem Punkt liefert die Quelle einen historischen Vergleich, den ich richtig stark fand. Dr. Kiener spricht über das römische Militär und die sogenannte Testudo-Formation, die Schildkröte.
Das ist ein exzellentes Bild, um zu verstehen, was Paulus unter moralischer Standhaftigkeit versteht. Die Testudo war ja ein Meisterwerk antiker Militärtaktik.
Ja.
Wenn die Legionäre auf eine Festung vorrückten, bildeten sie einen geschlossenen Panzer. Die vorderste Reihe hielt ihre massiven Holzschilde direkt vor sich.
Und jetzt kommt das Wichtige. Die Soldaten in der zweiten und dritten Reihe hoben ihre Schilde über die Köpfe der Männer.
Sie bildeten ein geschlossenes Dach, ja?
Wenn da brennende Pfeile kamen, prallten die einfach ab.
Und die Psychologie dahinter ist das Entscheidende. Wenn du in dieser Formation marschierst, kannst du deinen eigenen Schild nicht nutzen, um nur dich selbst zu schützen.
Du bist komplett auf den anderen angewiesen.
Du bist physisch gezwungen, darauf zu vertrauen, dass der Mann vor dir seinen Schild oben hält. Wenn auch nur einer aus Panik die Formation bricht, reißt er eine Lücke in den Panzer.
Und alle sterben.
Genau. Die gesamte Einheit ist dann völlig schutzlos.
Das ändert den Blick auf diese Waffen des Lichts total. Es geht nicht um den heldenhaften Einzelkämpfer, der sich seine glänzende Rüstung anzieht. Diese ethische Wachsamkeit funktioniert nur im Kollektiv.
Mhm.
Wenn ich moralisch einknicke, reiße ich eine Lücke in den Schutzpanzer der ganzen Gruppe. Das erfordert ein unfassbares Maß an Disziplin.
Absolut.
Aber lass uns das mal einem Stresstest unterziehen. Was passiert denn, wenn diese perfekt abgestimmte Schildkrötenformation plötzlich ins Stocken gerät, weil die Soldaten unter diesem Dach anfangen, sich bitterböse darüber zu streiten, was es nach der Schlacht in der Kantine zu essen gibt?
Ja, das ist der Punkt.
Das Skript geht in Kapitel 14 nämlich plötzlich von diesen epischen Bliedern über zu extrem banalen internen Konflikten.
Und das zeigt einfach, wie nah dieser Text an der echten Lebensrealität war. Die größten Gefahren sind oft nicht die feindlichen Pfeile von außen, sondern die internen Reibereien über, naja, Nebensächlichkeiten.
Ja.
In der Antike war das Thema Essen ein gigantisches Minenfeld. Es war eng an Identität und Weltanschauung gekoppelt. Kena illustriert das wunderbar mit den Pythagoreern.
Ach ja, Pythagoras. Den kennen die meisten ja nur vom Matheunterricht. Aber seine Schule hatte Regeln, die aus heutiger Sicht völlig bizarr wirken.
Ja, die waren strenge Vegetarier.
Wegen der Seelenwanderung, ne? Ein Tieressen hieß vielleicht, den Uropa zu verspeisen.
Aber das Verrückteste, sie aßen absolut keine Bohnen.
Weil sie ernsthaft glaubten, dass Bohnen menschliche Seelen enthalten.
Und der angebliche Beweis dafür waren die Blähungen nach dem Bohnenessen. Für die war das der physische Beweis, dass da eine Seele entweicht.
Ja, das klingt für uns total komisch, aber die Quelle macht klar, wie todernst diese Leute das meinten.
Ja, das Skript erwähnt Pythagoreer, die auf der Flucht vor Feinden ein Bohnenfeld erreichten. Und anstatt einfach durchzurennen, blieben die stehen und ließen sich abschlachten. Nur um nicht die Seelen in den Pflanzen zu zertrampeln.
Es illustriert einfach extrem anschaulich, dass Essensregeln in der Antike keine Frage von Lifestyle waren, das waren existenzielle Glaubenssätze. Und das eigentliche Streitthema in der römischen Gemeinde waren natürlich keine Bohnen, sondern die jüdischen Speisegesetze, die Kaschrut.
Speziell das Verbot von Schweinefleisch. Das war in Rom ein riesiges Thema.
Die römische Kultur war ja komplett durchdrungen von Schweinefleisch.
Der Satiriker Juvenal hat sich öffentlich über die Juden lustig gemacht. Er meinte, sie behandeln Schweine wie Menschen. Aber für die jüdische Bevölkerung war das kein harmloser Spleen.
Überhaupt nicht. Da gab es ein tiefes historisches Trauma.
Die Quelle erinnert an die Zeit der Makkabäer, so 200 Jahre zuvor. Das griechische Reich hatte versucht, das Judentum mit brutaler Gewalt zu hellenisieren. Juden wurden gefoltert und hingerichtet, weil sie sich weigerten, Schweinefleisch zu essen.
Für einen Juden im ersten Jahrhundert war der Verzicht auf unkoscheres Fleisch das ultimative Zeichen seiner Treue zu Gott. Ein echtes Symbol des Widerstands.
Und nun saßen in dieser Gemeinde in Rom genau diese Gläubigen mit diesem Trauma am selben Tisch mit Römern, die diese Regeln für völlig antiquiert hielten und einfach fröhlich alles aßen.
Ein absoluter kultureller Crash. Und hier führt Paulus dann das Konzept des Strauchelns ein, also auf Englisch Stumbling.
Ja, und da gibt es ein riesiges Missverständnis. Straucheln heißt hier nicht, dass jemand sich einfach nur geärgert fühlt. Also nicht das genervte Augenrollen am Nachbartisch, weil ich in mein Kotelett beiße.
Völlig richtig. Die Quelle ist da sehr präzise. Einen Mitmenschen zum Straucheln zu bringen, bedeutet, ihn so massiv in Gewissensnöte zu stürzen, dass sein moralischer Kompass zerbricht.
Es geht um echten spirituellen Schaden.
Ja, es bedeutet, jemanden dazu zu verleiten, gegen sein eigenes tiefes Gewissen zu handeln und dadurch seinen Glauben zu verlieren. Es geht nicht um verletzte Gefühle.
Und Paulus fordert dann von den Starken, also denen, die wissen, dass Fleisch nicht böse ist, ihre Freiheit einzuschränken. Wenn dein Fleischkonsum den Glauben deines Gegenübers zerstört, dann verzichte darauf.
Genau.
Und da muss ich aus heutiger Sicht echt ein Veto einlegen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die persönliche Freiheit der höchste Wert ist. Das klingt für mich nach einer Diktatur der Befindlichkeiten. Warum sollte die Person, die intellektuell Recht hat, ihre Freiheit aufgeben? Nur weil jemand anderes überempfindlich ist. Geben wir damit nicht dem am leichtesten Gekränkten die absolute Macht?
Das ist der klassische moderne Einwand, weil unsere Wertehierarchie eine völlig andere ist. Wir stellen die individuelle Freiheit nach ganz oben. Aber die Logik der Quelle greift auf das zurück, was wir vorhin besprochen haben.
Hille und die Liebe als oberstes Gebot.
Exakt.
Paulus gibt den Starken theologisch sogar recht, das Essen an sich ist bedeutungslos, aber er verschiebt den Maßstab für den Erfolg der Gemeinschaft.
Wie meinst du das?
Es geht nicht darum, wer faktisch Recht hat oder wer seine Rechte maximal ausschöpft, es geht um den Erhalt der Schildkrötenformation.
Ah, okay.
Das Beschützen des Verwundbaren in deiner Gemeinschaft ist unendlich viel wichtiger, als auf dein eigenes Recht zu pochen. Dein Recht auf ein bestimmtes Fleischgericht wird wertlos, wenn du den Menschen neben dir damit zerstörst.
Das ist echt eine unglaubliche Zurückstufung des eigenen Egos. Lass uns das mal für dich, der uns gerade zuhört, zusammenfassen.
Gerne.
Wenn wir dieses Skript von Dr. Kina überblicken, es ist echt faszinierend, wie elegant dieser Text die Makro- und Mikroebene verbindet. Wir haben gesehen, wie das Zahlen von Steuern an ein Imperium als Überlebensstrategie diente.
Ja.
Die Taktik, Feinde durch radikale Empathie zu Freunden zu machen. Und am Ende landet dieselbe Philosophie bei der banalen Frage, ob ich beim Abendessen auf mein Lieblingsgericht verzichte?
Die Mechanik dahinter ist immer dieselbe. Es ist der systematische Verzicht auf das Pochen auf das eigene Ego.
Mhm.
Ob du dem feindlichen Spion dein letztes Essen gibst, um die Gewaltspirale zu brechen, oder ob du deine Freiheit beim Essen einschränkst, die Lösung liegt immer darin, den Zusammenhalt der Gruppe über dein individuelles Bedürfnis nach Rache oder Freiheit zu stellen.
Polarisierung treibt. Das ist eine absolute Meisterklasse in psychologischer Resilienz.
Absolut.
Du musst nicht jeden Kampf führen, zu dem du eingeladen wirst. Die größte Stärke liegt oft in der bewussten Entscheidung, die feurigen Pfeile einfach abprallen zu lassen und die eigenen Rechte für das Wohl des Nebenmanns zurückzustellen.
Ein sehr starkes Bild.
Wir verabschieden uns heute mit einer Frage, die sich direkt an dich richtet. Wir leben ja in einer Welt, die uns ununterbrochen darauf trainiert, unsere individuellen Rechte maximal auszukosten.
Ja, ständig.
Aber was wäre, wenn das wahre Maß deiner persönlichen Stärke gar nicht daran gemessen wird, was du alles tun und sagen darfst, sondern vielmehr an den Dingen, auf die du völlig freiwillig und im Stillen verzichtest?
Einfach nur, damit jemand anderes nicht streichelt.
Genau. Einfach nur, damit jemand in deinem Umfeld seinen Halt nicht verliert. Nimm diesen Gedanken mal mit in deinen Tag.